Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de.
Protest ist immer eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn ich zu Hause sitze und warte, dass Protest an der Tür klingelt und sagt, hey, jetzt könnte es erfolgreich sein, wenn du protestieren gehst, komm doch mit, das wird nicht passieren. Ich muss immer erstmal daran glauben, dass es funktionieren kann, ohne jetzt ganz konkrete Belege dafür zu haben, damit ich irgendwann ein Momentum herstelle mit anderen zusammen in einer Bewegung, durch eine Organisation, einen Verband oder wie auch immer, bis ich dann in so ein historisches Momentum komme, wo wirklich magische Dinge möglich sind.
Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Heute zu Gast im Podcast ist Friedemann Karik. Er ist Autor, Journalist und Moderator und schreibt unter anderem für die Süddeutsche, fürs SZ-Magazin Die Zeit und Jetzt. Und er moderiert das Grimme-Preis nominierte Funkmoderat Jäger und Sammler. Und gemeinsam mit Samira El-Wazil hostet er den Podcast Piratensender Powerplay. Ihr gemeinsames Buch Erzählende Affen, von dem ich sehr viel Gutes gehört habe, erschien 2021 und wurde zum Bestseller. Es erhielt außerdem eine Nominierung für den Deutschen Sachbuchpreis. Friedemann schreibt Sachbücher und auch Romane. Und gerade ist sein neuestes Buch erschienen, Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt. Und darüber sprechen wir heute. Ein wunderschönes Thema, wie ich finde, über Protest im Großen und auch im Kleinen, im Leisen, auch im Lauten und wie welche Formate Formen Protest annehmen kann, was jeder von uns tun kann, um für Sachen einzustehen, um Bewegung zu erzeugen und was ich ja auch ganz spannend finde, wie dieses auch durchaus Politische in den Arbeitsplatz vielleicht noch mehr Einzug halten kann. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch und auch über das Themenfeld und überhaupt ganz viel Freude mit diesem Interview. Und dann legen wir gleich mal los. Friedemann, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, Vera. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich total auch über dieses Thema. Es resoniert so sehr mit mir. Ein Buch über Protest. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das ist immer die erste Frage, die man als Buchautor gestellt bekommt. Und oft weiß man das gar nicht mehr so genau, weil es ist dann schon ein paar Jahre her. Und deswegen, ich muss mir jetzt quasi live für euch und für alle zukünftigen Interviews eine gute Geschichte ausdenken. Das versuche ich jetzt mal. Also die ehrliche Geschichte ist, dass ich glaube 2019, als Fridays for Future so auf dem Höhepunkt war, und da waren immer 1, so und so viele Millionen auf den Straßen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und es war so eine Aufbruchsstimmung und man dachte, jetzt wird dieses Klimathema, was viel zu lange brach lag und worum sich niemand gekümmert hat, jetzt retten wir die Welt, weil jetzt gehen die Leute auf die Straße, jetzt muss Politik doch was tun. Und relativ kurz nach diesem Höhepunkt an Optimismus kehrte dann auch der etwas typisch deutsche Pessimismus wieder ein und viele Leute haben gesagt, ja gut, das hat ja jetzt nichts gebracht, Klimazerstörung geht weiter, Politik, damals noch Angela Merkel vor allem, hat nicht so richtig drauf gehört und die Leute sind nicht mehr auf der Straße, also war alles umsonst. Und ich habe damals schon gemerkt, okay, wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Mhm. Und von heute aus gesehen kann man, glaube ich, diese Ära des Massenprotestes, Fridays for Future und generell die Klimabewegung mit einem klaren Jein belegen, was den Erfolg angeht. Da wurde schon sehr viel erreicht, aber natürlich noch nicht alles. Und ich wollte dann einfach wissen für das Buch, okay, wie misst man denn überhaupt Erfolg von Protestbewegungen? Wie definieren die sich? Was gab es für erfolgreiche Proteste? Was kann man von denen lernen? Dann kam natürlich alles mit der letzten Generation. Dann wurde unheimlich diskutiert, was darf Protest? War auf einmal dann auch eine sehr wichtige Frage, was ist legitim, was nicht? Zwischendurch gab es auch nochmal eine kleine Pandemie, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und da gab es große Proteste der sogenannten Querdenker. Dann hat man sich gefragt, okay, wo wird Protest eigentlich gefährlich? Wo müssen wir die Demokratie auch vor Protest schützen? Ja, und so ist in den letzten 5 Jahren, seit ich angefangen habe mit dem Buch, bis heute ist jetzt erschienen ist, einiges zusammengekommen hinsichtlich Protest. Und ich würde sagen, ich habe dieses Buch geschrieben, um diese 5 Jahre so erleben zu können und so ein bisschen Chronist zu sein dessen, was so passiert ist.
Gab es was dich besonders überrascht hat? Also vielleicht waren so ein paar Sachen, häufig ist ja so ein paar Sachen, mit denen rechnet man und die sind dann vielleicht eher was erzählt und besser verstanden werden möchte. Aber gab es auch was, wo du gesagt hast, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Bei der Recherche, meinst du? Sehr, sehr vieles. Also ehrlich gesagt, 80% dessen, was in dem Buch steht, wusste ich vorher überhaupt nicht. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich mit etwas beschäftigt, was einerseits so allgegenwärtig ist wie Protest, Demonstration, ne, Engagement, Aktivismus in der Politik, und andererseits, was aber dann doch wenig Menschen wirklich durchdrungen haben oder jahrelange Erfahrung haben, dann findet man immer sehr viele Dinge, die man nicht erwartet hätte, schöne und nicht so schöne. Ich hätte eine ganze Liste, vor allem aber, und damit beginnt das Buch eigentlich, all diese Illusionen, die wir uns machen über Protest, die manchmal vielleicht auch Entschuldigungen sind, warum wir nicht protestieren gehen, warum wir da so ein bisschen skeptisch sind. Nämlich zum Beispiel, es bräuchte so charismatische Führungsfiguren, es bräuchte so einen Martin Luther King oder einen Mahatma Gandhi, so ganz große historische Persönlichkeiten, braucht es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Es gibt viele Protestbewegungen, die sind ohne ausgekommen. Im Nachhinein ist es natürlich dankbar, um tolle Hollywood-Filme über diese Leute zu machen, aber für den Erfolg eines Protests ist gar nicht so wichtig. Oder zum Beispiel auch die größte Überraschung war, ich dachte auch immer, ja, Protest ist so ein emotionaler Ausbruch und da geschieht so eine Ungerechtigkeit und dann gehen die Leute dagegen auf die Straße so spontan und dann wird das alles geregelt. Im Gegenteil, die allermeisten Protestbewegungen in der Geschichte, die erfolgreich waren, waren sehr genau ausgeklügelte, strategisch sehr schlaue Organisationen, die über einen langen Zeitraum weg immer wieder geguckt haben, was funktioniert, funktioniert nicht. Also fast schon so wie Unternehmen, die versuchen, so ein Produkt zu bauen und dann merken, ah, am Markt hat es irgendwie noch nicht so die Durchschlagskraft. Was wollen eigentlich die Leute da draußen und so weiter und so fort. Also sehr lernende Organisationen, auch gar nicht so missionarisch eifrige Organisationen, die von Anfang an wissen, was richtig und falsch ist, sondern eigentlich sehr empathische, sehr kluge, sehr reflektierte Organisationen. Und so sind auch die Protestbewegungen heute deutlich komplexer und strategisch, ja, vielschichtiger, als man vielleicht auf den ersten Blick annimmt, wenn sie sich auf die Straße kleben. Und all das hat mich schon auch überrascht.
Da würde ich gerne direkt einmal andocken, denn wie organisiert sich denn dann erfolgreicher Protest? Also du hast jetzt gerade von lernender Organisation gesprochen. Ich finde es mich total beeindruckend, wenn Menschen zusammenkommen und es schaffen, sich auch über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu organisieren. Denn wir sehen ja, also jetzt hier geht es ja auch viel um Arbeit und so, und wir sehen ja, wie schwer das ist und wie das in Unternehmen dann häufig auch wirklich einfach nicht gut funktioniert. Und ich habe auch schon viele private Organisationen, also schon so einen Umzug zu organisieren, ist ja schon was durchaus auch richtig schief gehen kann.
Ist eine große Herausforderung, ja. Und deswegen habe ich zuerst einmal großen Respekt natürlich vor solchen Organisationen und Bewegungen, die immer wieder Leute mobilisieren. Ich glaube, das überspringt man häufig so in der Wahrnehmung. Ja. Generell, wenn wir über Engagement und Aktivismus sprechen, da steckt auch immer sehr, sehr viel einfach harte Arbeit dahinter. Voll. Das muss man als erstes mal sagen. Zweitens hast du einen ganz wichtigen Punkt schon angesprochen. Der erste Erfolgsmaßstab von Protest, würde ich sagen, ist, gibt es ihn morgen noch?
Ja.
Und das ist wieder ein Vergleich zu einem Unternehmen. Also ich glaube, die meisten Gründungen, ich kenne die Zahl nicht genau, du weißt es besser, schaffen ja die ersten 2 Jahre nicht, weil sie vielleicht eine gute Idee haben, aber die Umsetzung nicht so gut funktioniert oder die Idee eben dann doch noch nicht so marktreif war oder wie auch immer, die Zeit vielleicht sogar zu früh ist. Und genauso geht es bei Protestbewegungen auch. Es gibt viele Protestbewegungen, die so entstehen, aber dass sie wirklich langfristig über Jahre bestehen können, das ist schon ein Riesenerfolg und das zeigt schon, dass man irgendwas richtig macht, weil Protest lebt ja von genau einer Sache, dass Menschen eine gefühlte Ungerechtigkeit, man kann auch sagen eine moralische Verletzung, teilen. Also dass sie sagen, ja, stimmt. Das, was ihr da anprangert, finde ich auch schlecht, sollte man anders machen. Und vor allem wichtiger noch, dass Menschen glauben, sie können etwas dagegen tun. Das ist das psychologisch wichtigste Momentum von Protest, die wichtigste Quelle sozusagen, der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit als Gruppe. Mhm. Und das erleben wir ja auch im Privatleben immer wieder, dass man sagt, ja, man müsste doch mal dies oder das tun. Und es können auch so Freizeitaktivitäten sein oder Sport, dass man sagt, okay, lass uns doch mal öfters irgendwie zum Sport gehen oder so. Und wie sehr wir daran scheitern, dass wir so gute Vorsätze und so Sachen, die wir so durchdacht haben, die so total klar sind in der Argumentation, dass man sagt, naja, ich möchte mehr das in meinem Leben oder ich möchte weniger das. Das umzusetzen ist schwer. Und der wichtigste Faktor eben gerade im Politischen ist der Glaube daran, dass es etwas bewirken kann. Und da sind wir wirklich tatsächlich extrem pessimistisch, obwohl Protest wirklich in der Geschichte der Menschheit und gerade so in den letzten 50 bis 100 Jahren in der Geschichte der Gesellschaften, in denen wir selber leben, extrem viel erreichen konnte. Also zum Beispiel, dass Frauen wählen dürfen, ist unter anderem zu 90% ein Verdienst von Protest und von Protestbewegungen, die teilweise militant waren, die teilweise mit sehr drastischen Mitteln, wie zum Beispiel in England die Suffragetten, dagegen vorgegangen sind, gegen das Patriarchat, weil sie gesagt haben, okay, ihr gebt uns unsere Rechte nicht, das ist eine Riesenungerechtigkeit, wir stehen zusammen dagegen auf und uns sind viele Mittel recht. Die Demokratie selber, könnte man sagen, wurde erst mit Protest erkämpft. Die Ehe für alle, klassischer Erfolg von Protest, von Jahrzehnten des Aktivismus. Also wir liegen in so einer warmen Badewanne, die andere für uns eingelassen haben mit ihrem Mut. Wir sind aber nicht bereit, selber was dafür zu tun.
Was kann denn helfen, damit möglichst viele Menschen in diese Bereitschaft finden? Weil das ja schon, also ich glaube, Maya Göpel hat das wir sind in einer Verantwortungskrise, hat sie neulich auf einer Veranstaltung gesagt. Und da habe ich gedacht, ja, dieses Gefühl von nicht nur ich trage die Verantwortung, sondern auch ich glaube daran, dass ich etwas verändern kann. Ne? Das hast du ja gerade beschrieben. Was braucht es denn, damit das eben in der Fläche Menschen erreicht? Weil es ja eine Voraussetzung ist, damit wir uns bewegen und damit wir uns einsetzen.
Also zuerst mal hat Maya Göpel natürlich immer recht.
Ja.
Aber es ist nicht die einzige Krise, die…
Nee, das hat sie auch nicht gesagt.
Ich könnte jetzt sagen, neben der Verantwortungskrise gibt es noch einige mehr. Ich glaube, es gibt auch eine Glaubwürdigkeitskrise, es gibt eine Vertrauenskrise im Politischen. Wir vertrauen ganz vielen demokratischen Institutionen und auch Parteien zum Beispiel, extrem niedrige Werte im Vertrauen gerade. So vertrauen wir uns selber sehr wenig. Wir vertrauen generell immer weniger in dieses System, dass es sozusagen Missstände, so Soll-Ist-Ungleichheiten, wir sagen, das sollte eigentlich so sein, aber wie ist es eigentlich, dass Demokratie in der Lage ist, das zu bearbeiten, auszuverhandeln und dann zu verbessern. Das ist eine generelle, Politikwissenschaftler sagen, auch demokratische Regression, also dass wir von einem Reifezustand, wo wir als Gesellschaft und als Individuen eigentlich schon mal waren oder eigentlich vielleicht noch sind in Teilen, zu sagen, hey, Demokratie ist das am wenigsten schlechte System, was wir kennen, mit Abstand, wahrscheinlich das Beste. Es hat uns unheimliche Fortschritte gebracht an Liberalisierung, an Gleichheit, an Gerechtigkeit, vor allem auch an Wohlstand, Frieden, Sicherheit. Wenn wir mal über Länder wie Deutschland reden, also so die genannten westlichen Gesellschaften, okay, dann lass uns doch gucken, wie wir heute was für ein besseres Morgen tun können. Dieser Gedanke, man könnte auch sagen Narrativ, wenn man möchte, diese Erzählung, die ist in der Krise. Und das ist nicht ganz leicht, da rauszukommen. Ich glaube, um auf deine Frage zu antworten, Protest ist immer eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn ich zu Hause sitze und warte, dass Protest an der Tür klingelt und sagt, hey, jetzt könnte es erfolgreich sein, wenn du protestieren gehst, komm doch mit, das wird nicht passieren. Ich muss immer erstmal daran glauben, dass es funktionieren kann, ohne jetzt ganz konkrete Belege dafür zu haben, damit ich irgendwann ein Momentum herstelle mit anderen zusammen in einer Bewegung, durch eine Organisation, einen Verband oder wie auch immer, bis ich dann in so ein historisches Momentum komme, wo wirklich magische Dinge möglich sind. Ich gebe ein Beispiel. In den Niederlanden wurde letzten Herbst, was tatsächlich in Deutschland nicht so richtig berichtet wurde, interessanterweise, in den Niederlanden wurde im letzten Herbst die fossilen Subventionen des Staates fast gekippt. Also es wurde erzwungen durch Protest, dass das Parlament darüber abstimmt und einen Plan vorbereitet, wie man raus aus den Subventionen kann. Das sind in den Niederlanden Dutzende Milliarden Euros. In Deutschland sind es noch ein paar mehr, weil Deutschland größer ist. Es ist sehr, sehr viel Geld, was der Staat jedes Jahr in fossile Unternehmen, Geschäftsmodelle, Technologien steckt durch Steuervergünstigung oder sogar direkte Subventionen. So. Das ist natürlich ein Missstand in Zeiten der Klimakrise, den wollte man abschaffen. So. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wie sollen wir das denn machen? Da sind so starke Lobbys, da sind so reiche Unternehmen und Leute dahinter. Da ist die Regierung, da ist Jahrzehnte des gewachsenen fossilen Kapitalismus und des Systems. Dagegen kommen wir nicht an. In den Niederlanden hat man gewartet, bis sozusagen das Timing richtig war, bis die Regierung dabei erwischt wurde, wie sie zu diesen Zahlen gelogen hat und sich so die generelle öffentliche Stimmung gegen die Regierung gewendet hat. Und dann gab es auch noch einen Wahlkampf. In dem Wahlkampf war das Thema ziemlich groß, der fossilen Subventionen. Und dann hat man im richtigen Moment durch schlagkräftige Organisationen, wie zum Beispiel Extinction Rebellion, also quasi so wie die letzte Generation, so ähnlich, blockiert. Dann ist man auf die Straße gegangen, wortwörtlich, und hat eine Autobahn im Zentrum von Den Haag, der Hauptstadt, blockiert. Eine sehr wichtige Autobahn. So wie wenn man hier in Berlin den Avus blockieren würde. Was ja die letzte Generation auch teilweise gemacht hat. Und das hat man nicht einmal gemacht oder zweimal, sondern das hat man dann täglich gemacht. Und man hat sich zu Tausenden verhaften lassen, weil natürlich hat der Staat durchgegriffen. Und an einem Tag wurden 1800 Minderjährige verhaftet, weil man hat die Schülerinnen und Schüler mobilisiert. Und das war klug, weil dann haben auf einmal Eltern und Großeltern irgendwo auf dem Land in den Nachrichten gesehen, ah, der Staat verhaftet Schüler, die nichts anderes wollen als eine okaye Zukunft. So, das nur ganz grob beschrieben zu, wenn man bereit ist und wenn man auch bereit ist, gewisse Mittel einzusetzen und auch einen weiten Weg zu gehen und man wartet auf das richtige Timing, dann kann Protest extrem viel. Aber es kann alles nichts werden, wenn nicht sozusagen sehr viele dann auch auf eine gewisse Art mutig sind und bereit sind, dann auch wirklich in die Verantwortung zu gehen. Und da gibt es kein Zaubermittel. So, da habe ich auch nach 5 Jahren Recherche und einem Buch keine Lösung dafür. Wenn ihr das jetzt hört und sagt, na, aber wie werde ich denn aktiv? Naja, indem man aktiv wird. Wie kann ich denn öfters zum Sport gehen? Indem man öfters zum Sport geht. Wie kann ich mit Rauchen aufhören? Indem ich keine Zigarette mehr anzünde. Am Ende ist es dann doch manchmal so brutal leicht und so brutal schwer.
Was darf denn Protest? Weil gerade wenn es jetzt zum Beispiel um die letzte Generation geht, ist ja durchaus schon eine Frage, die sich vielleicht einige stellen, die auch bereit sind, sehr aktiv zu werden. Hinter wem versammle ich mich denn und wo ziehe ich vielleicht auch für mich persönlich Grenzen, weil ich sage, dem schließe ich mich nicht an oder dem schließe ich mich gerade an, weil ich es für so wirksam halte?
Diese Frage ist eine sehr gute und ist eine Frage, die wir immer wieder neu besprechen und aushandeln müssen. Der große Vorteil einer Demokratie oder die größte Stärke ist ja, dass wir nicht pauschal Dinge erlauben und verbieten, sondern dass wir immer wieder nachschärfen, nochmal hingucken und sagen, okay, Moment mal, vor 10 Jahren war das und das noch gültig, lass uns jetzt darüber diskutieren, wie es jetzt eigentlich aussieht. Und so geht es auch bei, sagen wir mal, etwas handfesterem Protest. Ich mag das Wort radikal nicht so, weil das wird falsch benutzt an ganz vielen Stellen. Radikal bedeutet ja eigentlich zu wurzelwörtlich oder zur Ursache hin. Insofern ist Protest eigentlich immer auf eine Art radikal, weil er immer versucht, an die Ursache der Probleme zu gehen und er sollte immer radikal zu sein. Aber sagen wir mal, handfester oder drastischer oder in der Protestsprache auch disruptiver, das heißt störender, also in dem Sinne umwälzender oder ja, die Normalität sabotierender. So, und da muss man natürlich immer wieder ganz genau hingucken und da ist auch richtig, dass man bei der letzten Generation immer wieder ganz genau hingeguckt hat. Diese Diskussionen sind aber relativ alt, weil tatsächlich diese Mittel des zivilen Ungehorsams, die auch die letzte Generation angewendet hat, also Blockade zum Beispiel, die sind über 100 Jahre alt. Und gerade Mahatma Gandhi in Indien und die indische Unabhängigkeitsbewegung, aber zum Beispiel auch die schwarze Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King in den USA, also zwei leuchtende Beispiele eines gerechten, erfolgreichen Protestes, zu denen wir irgendwie aufschauen und die wir gut finden, die haben exakt diese Mittel eingesetzt. Das heißt, allein die Mittel zu betrachten, reicht nicht. Es kommt auch immer darauf an, wie und wo und wann und wofür man sie einsetzt. Und in den Fällen von Gandhi und King ist uns, glaube ich, allen klar, dass bei der himmelschreienden Ungerechtigkeit von Rassismus, Unterdrückung, Kolonialismus, man dementsprechend auch relativ viele Mittel einsetzen kann und relativ drastische Mittel dem entgegensetzen kann. Und der Erfolg hat ihnen ja sozusagen recht gegeben. Solange man friedlich bleibt, das ist natürlich, finde ich, immer ganz wichtig. Ich habe ein Buch über friedlichen Protest geschrieben, das heißt Gewalt würde ich auf jeden Fall immer erstmal ablehnen. So. Und wenn man sich dann heute überlegt, was darf ich, dann muss ich natürlich auch anschauen, okay, was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Im Sinne der Klimakrise, wenn sozusagen der Protest nicht erfolgreich ist und es geht alles immer so weiter, wie es momentan jetzt ist, dann sagt zumindest die Wissenschaft, dann wird es ziemlich düster auf der Welt. So, dann gibt es wirklich für Milliarden von Menschen schlimmste Konsequenzen und wir können gar nicht absehen, wie die Welt in 50 Jahren aussieht, wenn wir das nicht aufhalten. Da würde ich jetzt persönlich argumentieren, aber das ist meine Meinung irgendwie auch als Bürger, das klingt mir nach einer relativ großen Toleranzschwelle für Protestmittel. Wenn sich jetzt ein paar Leute auf die Straße kleben, weil sie darauf aufmerksam machen wollen oder verhindern wollen, dass wir weiter in so eine massive Zerstörung der Welt für alle rasen, dann würde ich sagen, kann, glaube ich, jeder und jede selber so den Schluss ziehen, ob das grundsätzlich legitim ist, was die Leute machen. Weil ganz klar ist, demokratietheoretisch, politikwissenschaftlich, und das wurde auch oft schon von sehr schlauen Leuten durchgedacht, Demokratie muss das aushalten. Demokratie muss auch aushalten, wenn Leute innerhalb ihrer Grenzen gegen die Ordnung verstoßen, gegen Gesetze verstoßen, solange sie keine anderen Leute aktiv gefährden, macht das Demokratie im Zweifelsfall auch nur stärker, weil sie beweisen kann an dieser Stelle, wir lassen auch wirklich andere Meinung zu und wir lassen andere Gangarten, anderen Stil zu, andere Rhetorik, andere Slogans. Wir sind relativ offen. Wir sind nur da nicht mehr tolerant, wo es gegen die Demokratie selbst geht. Und genau da würde ich auch den Strich ziehen. Mhm. Und da muss man eben sagen, die Klimagerechtigkeitsbewegung war immer friedlich und sie war immer demokratisch in ihrer Ausrichtung. Alle anderen Bewegungen, die vielleicht zu drastischeren Mitteln greifen, aber eben die Demokratie selber angreifen, da würde ich anders urteilen, würde ich sagen, da muss sich die Demokratie auch verteidigen und das wird sie jetzt hoffentlich auch.
Wenn wir uns jetzt, du hast ja vorhin auch die andere Protestbewegung beschrieben, die ja die Demokratie vielleicht nicht direkt, aber ja schon für die meisten offensichtlich angreifen. Es gibt ja auch zum Beispiel diese Corona-Proteste, die wir so als ein Beispiel nehmen, die, wo es um, weil ich finde es spannend, was passiert, wenn es nicht gegen die Demokratie geht, aber wenn es Grenzen von anderen betrifft. Und da, weil das ja was ist, wo ich erlebe, auch an anderen Stellen, dass wir uns schon schwer damit tun, wie führen wir diesen Konflikt oder wie viel halten wir aus und wo sagen wir auch, das geht nicht? Also gewisse Dinge, wenn sie Grenzen überschreiten und nicht in Richtung Demokratie, sondern in Richtung von, sie verletzen vielleicht eine andere Gruppe oder sie bedrohen auch eine andere Gruppe, dann sind wir nicht bereit, diesen Diskurs zu führen. Mhm. Hast du dazu Gedanken? Oder ist zu abstrakt?
Nee, überhaupt nicht. Das ist nur nicht so ganz unkomplex. Also mir hat geholfen ein Begriff der strukturellen Gewalt tatsächlich von einem schwedischen Forscher namens Galtung heißt der. Muss man sich nicht merken. Das fand ich ganz interessant. Der ist auch schon ein bisschen älter. Der ist gerade im Antirassismus-Diskurs, wird der sehr gerne benutzt. Es gibt die offensichtliche Gewalt, klar, gegen Menschen oder Gegenstände. Und es gibt sowas wie strukturelle Gewalt. Das heißt, ein Handeln, was zum Beispiel die Handlungsspielräume der anderen einschränkt. Oder ein Handeln, was beleidigend ist oder verletzend ist und das aber absichtlich in Kauf nimmt. Ein Handeln, was gegen sich ganze Gruppen richtet, deren Rechte man einschränken will. Und die Corona-Proteste sind ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass auf der ersten Ebene, die zwar oft friedlich waren, mal abgesehen von so Eskalationen wie dem Sturm auf den Reichstag zum Beispiel, ganz klar ist, das ist natürlich Gewalt und da muss man was dagegen tun, aber die haben sich ja oft betont friedlich gegeben, aber unter der Oberfläche war da sehr viel strukturelle Gewalt, zum Beispiel allein schon strukturelle Gewalt im Sinne von systemfeindlich, dass die ja wirklich eine neue Verfassung sich oder der Bundesrepublik geben wollten und in einem gewissen Sinne die Demokratie, wie wir sie zumindest jetzt kennen, abschaffen wollten. Oder strukturelle Gewalt sind natürlich alle Ismen, wenn antisemitische Propaganda verbreitet wird, dass Corona doch irgendwie eben von George Soros im Endeffekt dem Weltjudentum in die Welt gesetzt wurde. Oder wenn zum Beispiel erzählt wird, das ist im Sinne des großen Austausches und der großen Umvolkung, ist auch so ein rassistisch-antisemitisches Verschwörungsnarrativ. Da muss man ein bisschen sozusagen unter die Oberfläche gucken und dann sieht man, okay, da passiert eigentlich die Gewalt auf der Ebene der Ideologie und gar nicht auf der Ebene des Protestes, wie wir ihn im ersten Moment sehen. Und da müssen wir immer schon sehr, sehr genau hingucken. Und das führt uns so ein bisschen in die Gegenwart, weil wenn wir uns die Bauernproteste anschauen, dann sind die teilweise friedlich, teilweise würde ich sagen, nicht mehr so friedlich, irgendwie Gülle auf Schnellstraßen zu kippen, dass die Leute mit dem Auto reinrasen. Also da wird es schon sehr kritisch. Und natürlich ist es auf der ersten Ebene völlig legitim, wenn eine Bevölkerungsgruppe oder ein Berufsstand für die eigenen Interesse auf die Straße geht, so ist Demokratie. Und es ist auch legitim, wenn es ehrlich gesagt einfach nur, wenn es einfach nur um den Euro geht. Weil in erster Linie geht es darum, dass die nicht mehr Steuern zahlen müssen, also nicht weniger Steuervergünstigungen haben wollen. Auch das ist noch, da würde ich sagen, es ist schon egoistisch, aber okay, das kann man diskutieren und es ist erstmal völlig legitim. Aber wenn darunter sozusagen die Funktionsfähigkeit des Systems an sich, die Legitimität einer Regierung an sich von gewählten VolksvertreterInnen von einer Partei wie zum Beispiel den Grünen angezweifelt wird oder angegriffen wird, wenn Parteiveranstaltungen dieser Partei blockiert werden durch Protest, so, dann kippt es eben um in direkte oder zumindest strukturelle Gewalt, weil man eben den Handlungsspielraum von anderen, der in einer Demokratie gegeben sein sollte, von politisch Andersdenkenden, einschränken will, zumindest mittelfristig oder mittelbar. Und da würde ich sagen, da sind wir dann schon im Bereich von illegitimem Protest.
Ja, spannend. Ja, und das ist ja auch eine schöne Form, um für mich zu entscheiden, wem schließe ich mich an und wem auch nicht, ne? Weil das, finde ich, absolut, ist schon was diese Corona-Proteste ja auch gezeigt haben, weil ich im Kern schon das Bedürfnis verstehen kann, ne? Ich möchte gerne irgendwie meinen Widerstand zum Ausdruck bringen, ne? Also auch wenn ich persönlich das jetzt anders gesehen habe, aber ich kann das verstehen. Und gleichzeitig ist dann eben diese Gefahr da, sich mit Menschen auch zusammenzutun, die dann vielleicht Dinge vertreten und Ideologien auch vertreten, um die es mir eigentlich auch gar nicht geht, ne?
Absolut, absolut. Ich möchte auf keinen Fall in einer Gesellschaft oder Demokratie leben, in der sozusagen nur eine Meinung oder 2,5 Meinungen auf die Straße geht. Das ist nicht das, warum wir diesen ganzen Zirkus veranstalten. Ja. Aber ich möchte auf jeden Fall in einer Gesellschaft leben, wo Leute, die protestieren gehen, sich schon, wie du sagst, ganz genau anschauen, wer da noch protestieren geht und warum und was die eigentlich wirklich wollen. Und in der man da vorsichtig ist und sensibel und im Zweifelsfall dann sagt, naja, aber mit denen mache ich keine gemeinsame Sache. Das, finde ich, muss man als erwachsener, mündiger Mensch in einer Demokratie schon leisten, dass man zum Beispiel nicht plötzlich ganz sozusagen überrascht tut und sagt, ich wusste nicht, dass da auch Neonazis sind. Mhm. Das funktioniert so nicht. Wenn du auf der gleichen Demonstration bist wie Neonazis oder wie Rechtsextreme oder wie Demokratiefeinde, dann hast du ein Problem und dann sollst du was dagegen tun.
Ja. Und auch ganz spannend, ne, wie organisiert sich Protest? Es macht für mich zum Beispiel, macht es das leichter, mich anzuschließen, wenn ich ganz klar weiß und das auch klar finde, wofür steht jetzt zum Beispiel dieser Protest. Und ich habe mich zum Beispiel dadurch, auch wenn ich das Bedürfnis jetzt auch kürzlich hatte, zu protestieren, mich einigen Dingen nicht angeschlossen.
Zum Beispiel?
Mich bewegt total, was gerade jetzt, wo wir sprechen, im Nahen Osten passiert. Und natürlich möchte ich gegen dieses Leid, dieses menschengemachte Leid, mich äußern, so, und gleichzeitig ist das, und das ist ja nun sehr klar, auch was ist da legal und was nicht, wollte ich mich Organisationen oder Protesten anschließen, die, und das gab es hier in Hamburg nicht, auf jeden Fall habe ich das, oder nur ganz, ganz begrenzt, die sehr klar darin sind, diese Nuancen, die auch Teil dieses sehr komplexen oder dieses Konflikts beinhalten, kennt und da sehr differenziert, aber mit einer klaren Haltung rangeht. Und das habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich hatte auch, und da kommen wir zu einem spannenden Thema, nämlich Zeitressourcen.
Verstehe.
Um die richtigen Formen des Protests zu finden, um sich anzuschließen.
Klar, es ist auch in gewisser Weise paradox, so wie du es gerade auch schilderst, dass man so, man spürt so eine Ungerechtigkeit, man ist empört oder besorgt oder traurig oder was auch immer und man möchte dem jetzt Ausdruck verleihen. Und dann muss man aber sozusagen erstmal die AGBs lesen. Ja. Und dann muss man sich erstmal durch alles durchwühlen, was dieser Protest mit sich trägt, was die Organisation, was die OrganisatorInnen jemals irgendwo gesagt oder nicht gesagt haben. Das steht dem so ein bisschen gegenüber. Und gerade jetzt beim Thema Nahost, wie du es angesprochen hast, kann ich sehr gut nachvollziehen, ist es auch eine große Tragik, dass ein völlig legitimer Protest gegen einen Krieg, weil ich finde, gegen Krieg demonstrieren sollte eigentlich immer legitim und legal sein, dieser völlig legitime Protest gegen diesen furchtbaren Krieg und vielleicht auch gegen eine deutsche Haltung oder eine deutsche Politik oder das Programm einer deutschen Regierung, dass man durchaus wunderbar kritisieren kann in dem Zusammenhang, dass das so vereinnahmt ist oder dass es da kaum oder sehr wenig legitime Kanäle gibt, weil es dann sehr stark auf die andere Seite fällt und wieder Grenzen überschreitet, die wir zu Recht auch achten und wieder andere Ismen ins Spiel kommen. Und das ist manchmal, ist Protest auch ein Nadelöhr, dass man finden muss, wo es dann passt. Ich glaube, im Zweifelsfall würde ich immer sagen, sozusagen die eigene Bildung darüber, was will Protest, warum, wer steckt da dahinter, was ist jetzt genau die Politik, was ist die Analyse, teile ich die und so weiter und so fort. Das ist ja schon total wichtige Arbeit, die man für sich macht. Das ist ja schon nichts, was man für andere macht oder um vor anderen gut dazustehen oder vor anderen verantwortlich zu sein, sondern selbst wenn man dann am Ende zu Hause bleibt, hat man trotzdem was gelernt und ist man trotzdem klüger und schärfer und auch das Fernbleiben kann auch ja eine politische Handlung sein. Und so entwickeln ja auch manche Protestbewegungen eben kein Momentum, weil so weil viele Leute wie du einfach sagen so, ah, irgendwie wäre ich dabei, aber unter diesen Umständen nicht. Und da, auch das ist Demokratie. Auch das ist sozusagen eine negative Abstimmung mit den Füßen, die dann eben nicht hingehen.
Ja, und gleichzeitig, genau, also jetzt nicht.
Bist du unzufrieden? Hättest ja, du gern mehr gemacht?
Und auch, ich will auch immer noch mehr machen und eigentlich mit jedem Tag mehr, ne? Weil ich schon am Anfang dachte, das kann nicht mehr schlimmer werden für die Menschen vor Ort, auf beiden Seiten tatsächlich auch. Und es wird immer, ja, jetzt auf den Konflikt bezogen, den wollte ich aber gar nicht so sehr ins Zentrum stellen. Aber das ist nur der ist besonders heikel natürlich. Und
der ist besonders heikel, ja.
Ich frag mich
aber auch
nur,
besonders interessant dadurch.
Ja, ich frage mich nur, inwieweit er repräsentativ ist. Das habe ich mich häufiger gefragt, weil ich gerade, weil ich das schon sehr spannend finde, diese deutsche Rolle und was das gerade mit uns macht und unsere Diskursfähigkeit als Demokratie. Und das, ich betrachte das tatsächlich mit Sorge, aber nur auf diesen Konflikt bezogen jetzt. Mhm. Und deswegen nimmt er auch eine gewisse Sonderrolle ein, habe ich jetzt heute für mich nochmal so gedacht.
Absolut.
Aber er stellt uns schon auf eine ganz schöne Probe. Und ja, und ich frage mich auch im Zuge, oder gerade im Zuge dessen natürlich auch, wie unbequem muss sich das auch anfühlen ein Stück weit, weil ich zum Beispiel hier auch protestieren gegangen bin zu jetzt mit diesen Korrektivrecherchen und diese große Bewegung, und das hat ja was sehr Wirksames und das war auch total schön und wir hatten so bunte Schilder und so, aber das ist natürlich was, was mich nichts kostet. Also das ist totales Wohlfühlmomentum. Ich gehe da zwar hin und ich tue was und ich habe mich danach auch sehr wirksam gefühlt, nur ich frage mich schon ein Stück weit, inwieweit braucht es auch die Bereitschaft in Ergänzung zu sowas, ne, dass ich auch was verlieren kann, weil das ist ja das, wenn, ich habe heute gerade mit jemandem drüber gesprochen, sie sagte so, sie fragt sich, sie hat immer mit ihren Großeltern drüber gesprochen, was habt ihr denn gemacht? Und sie meinte dann, sie fragt sich, was sie ihren Kindern sagen wird, wenn die sie dann fragen, was habt ihr denn gemacht? Mhm. Und dann war noch jemand dabei und die Person kommt aus diesem Ort, wo dieser Edeka, das ist ziemlich diese Geschichte, aber dieser Edeka-Kaufmann, der da seine Anti-Nazi, hast du auch mitbekommen, ne? Und da riskieren die Menschen eben richtig was, wenn sie auf die Straße gehen.
Das ist gut. Aber das heißt nicht, dass der etwas weniger riskante Protest weniger wert wäre. Ganz im Gegenteil. Also auf der individuellen Ebene, glaube ich, muss Protest überhaupt nicht unbequem sein oder wehtun. Auf der strategischen Ebene umso mehr. Das würde ich auseinanderhalten. Mhm. Protest, der sozusagen nicht unbequem ist, der so verhallt, der, wo so alle so ein bisschen so dafür sind, sagen, ja, ja, habt ihr schon recht, der macht was falsch, weil der wird nicht viel erreichen. Und ich glaube, dass diese großen historischen Massenproteste, die ich feiere, ja, ich war leider nicht in Deutschland, deswegen war ich noch bei keinem, gerade erst zurück, aber die ich wirklich ersehnt habe, die unheimlich wichtig sind, von denen du gerade erzählt hast, gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD, die haben ein Problem, die haben relativ wenig gefordert, die haben relativ wenig irritiert, die haben die Politik auch nicht sozusagen vor ein Dilemma gestellt, nicht vor eine Herausforderung gestellt. Politik konnte sehr gut sagen, ja, da habt ihr aber recht.
Ja.
Also das habt ihr jetzt aber gut gemacht, brav sozusagen. Mhm. Und so ist auch, wir sprechen heute am 6. März, vielleicht ist es auch anders, wenn ihr diesen Podcast inzwischen hört, aber so ist in diesen knapp 2 Monaten der, ich sag's nochmal, größten Proteste in der Geschichte der Bundesrepublik. Mhm. Es gab seit 1945 quantitativ keine großen Proteste. Ist der politische Effekt greifbar? Was wurde beschlossen, verabschiedet oder zumindest angekündigt? Null. Mhm. Null. Ich wüsste von nichts. Vielleicht habe ich auch irgendwas Kleines übersehen, aber die konkreten Maßnahmen, die man hätte ergreifen können, zum Beispiel Demokratiefördergesetz, das heißt viel bessere, solidere Förderung von Deradikalisierungsprogrammen und Anti-Rechtsextremismusprogrammen zum Beispiel, ist nichts passiert. So, das wäre einfach nur Geld. Da geht es einfach nur um gesetzliche Verankerung von Geld. Von anderen legalistischen Methoden wie Verbot oder zumindest straffere Strafverfolgung oder zum Beispiel auch Verbot von einzelnen Personen und so weiter. Und was alles noch so im Kochtopf der wehrhaften Demokratie ist, ganz zu schweigen. So. Das ist natürlich eine schlimme Bilanz. Und da muss man auch sagen, das liegt eben auch daran, dass Politik da nicht unbequem genug vor die Wahl gestellt wurde, nach dem Motto, entweder ihr beschließt jetzt XY sofort oder wir machen richtig Tamtam und gehen wir nicht mehr nach Hause. So. Insofern, da kann man immer unbequemer und gezielter und irritierender werden. Das kann man aber auch auf eine lustige Art erreichen. Deswegen heißt es noch lange nicht, dass man sich irgendwo festketten muss, nächtelang im Regen, nur damit man gelitten hat. So, Punkt. Auf der anderen Seite, weil du dieses Ethika-Beispiel zitiert hast, was ganz wichtig ist, was jetzt gerade passiert und was, wozu Massenprotest auch dient und wozu du auch beigetragen hast, indem du da hingegangen bist, die Leute vor Ort, die Leute, die sozusagen in der unbequemen Lage sind und sich entscheiden müssen, wie dieser Edeka-Mann und an ganz, ganz, ganz vielen anderen Stellen, wie ich es gerade auch erlebe, die schauen auf diese Massenproteste. Und wenn die das Gefühl haben, ey, hinter mir steht eine so große Menge, die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, dann hilft es auch total, den Mut zu haben, unbequem zu sein und den Mut zu haben, auch mal eine riskante Entscheidung zu treffen und sich diesem Momentum gerade anzuschließen. Das heißt, sozusagen der für dich vielleicht bequeme, gar nicht so schlimme Protest kann für jemand anderen der Anstoß sein, unbequemen Protest zu leisten. Insofern würde ich sozusagen zu diesem Anspruch an sich selber, ja, es muss schon ein bisschen wehtun, da würde ich sagen, das braucht es nicht. Das braucht es nicht. Die großen Errungenschaften des Protestes wurden immer mit unbequemen Methoden, aber auch mit sehr viel einfach Präsenz erkämpft. Präsenz kann auch sehr helfen.
Ja, und gleichzeitig glaube ich schon, dass also durchaus die Offenheit dafür, unpopuläre Dinge zu vertreten und damit alles im Rahmen dessen auch so ideologisch und so, darum geht es mir nicht, sondern einfach unpopuläre Dinge zu vertreten, weil als Frauen noch nicht wählen durften, die Männer, die sich den Frauen angeschlossen haben, für die war das nicht, die hatten nichts zu gewinnen. So, ne? Und das sehe ich schon bei Gerechtigkeitsfragen. Aber was zu verlieren, wenn ich als Mann dann sage, die Frauen sollten aber wählen, dann sagen alle anderen Männer, naja, aber warum? Ey, ist doch alles cool.
Spinnst du?
Ja. Du verlierst eher Ansehen, weil du dich hier den Schwächeren anschließt, mal überspitzt gesagt. Ne? Und ich glaube, diese Empathiefähigkeit in der Vorstellungskraft dessen, was auch möglich wird, ne, die brauchen wir schon, weil es eben viele Menschen sich in der Vergangenheit ja für diese warme Badewanne, die du ansprachst, auch das echt unbequem gemacht haben und persönlich schon. Und damit meine ich jetzt nicht aus Prinzip zu leiden, sondern eher schon auch durchaus was zu riskieren und zu gucken, wo brauchen, also eher so nach unten zu gucken im Sinne von, wo kann ich Privilegien teilen? Und das hat eine Dimension von, es gibt was zu, da ist was Riskantes dabei auf jeden Fall.
Voll.
Am Anfang vor allem, glaube ich, bis ich.
Klar.
Aber ich wollte. Ja,
aber da sind wir an einem ganz, ganz zentralen Punkt, an den du uns gerade hingeführt hast. Das ist nämlich die allerwichtigste Aufgabe von Protest, die mir bekannt ist, die ich gefunden habe, ist neben erstmal grundsätzlich natürlich der Aufmerksamkeit und dem Beenden einer Verdrängungsleistung, weil wir verdrängen alle ständig Ungerechtigkeiten.
Ja. So,
wir könnten gar nicht morgens aus dem Haus gehen, wenn wir immer sagen, naja, aber die Armen, Schwachen, Kranken und die im Krieg und so, dann könnte man gleich wieder ins Bett gehen sozusagen. Das ist einfach die menschliche Existenz ist immer Verdrängung so. Und Protest beendet punktuell die eine oder andere Verdrängung und sagt, nee, da müsst ihr jetzt hinschauen. So, und wenn ihr da hinschaut, der zweite Schritt, und das ist fast noch wichtiger als die Aufmerksamkeit, ist, und jetzt müsst ihr euch dazu verhalten. So, ihr müsst euch jetzt entscheiden, seid ihr für diese Ungerechtigkeit oder dagegen? Wenn ihr dagegen seid, kommt mit uns, dann versuchen wir, was dagegen zu tun, dann versuchen wir, Politik zu zwingen oder ein Unternehmen zu zwingen, damit aufzuhören oder wie auch immer. Oder ihr seid dafür, aber es gibt kein Raushalten. So. Und dadurch, dass viele Leute auf die Straße gehen, ist, glaube ich, das Raushalten hinsichtlich Rechtsextremismus viel schwerer geworden. Und ich nehme das schon wahr. So, ich nehme das wahr in Institutionen. So, ich bin jetzt nicht angestellt oder so. Ich arbeite eher selten für Unternehmen, aber ich habe zum Beispiel viel mit Kulturinstitutionen zu tun. Es gibt das Beispiel der Berlinale, was sicherlich viele mitbekommen haben, was ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, was Protest kann. Nämlich im ersten Schritt gab es erstmal Aufmerksamkeit darauf, dass die Berlinale als Filmfestival, als politisch progressiv, weltoffenes Filmfestival AfD-PolitikerInnen einlädt. So. Weil sie müssen, sagt die Berlinale, so einfach politisch, institutionell, weil sie Geld von der Politik kriegen und so weiter und so fort. So, und als Protest die Aufmerksamkeit darauf gerichtet hat, wurde es ganz vielen Leuten, gerade aus der Filmbranche, die direkt damit zu tun haben, aber natürlich auch der Berlinale-Leitung selber, unmöglich, sich rauszuhalten. Bisher haben sie sich immer rausgehalten. Seit 7 Jahren gehen diese Einladungen an AfD-PolitikerInnen raus. Seit die im Bundestag sitzen, seit die im Berliner Senat sitzen. Nie hat es jemand so richtig interessiert, dann konnte man sich hervorragend schön an die Seitenlinie zurückziehen und sagen, haben wir nicht so richtig viel damit zu tun, ist halt so, So, ne, wir haben die Regel nicht gemacht, diese Haltung. So, und wenn das erstmal passiert ist, durch einfach auch nur durch Nummern, also durch quantitativen Druck, so und so viele Unterschriften unter einem offenen Brief oder eben eine Demonstration oder ein Boykottaufruf oder so, dann passieren auf einmal die wirklich entscheidenden Sachen. Und deswegen ist Demonstrieren gehen unter Umständen einfach extrem wichtig, weil dann sehen die Leute, die an den entscheidenden Hebeln sitzen, okay, wir können uns nicht mehr raushalten, weil dazu ist es jetzt zu spät. Und wenn wir jetzt aber immer so weiterwursteln, dann sind da echt viele Leute, die aktiv was dagegen haben und die gehen nicht mehr weg. Und das erhöht die Kosten für im Sinne der Ungerechtigkeit immer so weitermachen mit dem Status quo. Und dann entscheiden sich Leute, denen es ehrlich gesagt vielleicht moralisch völlig wurscht ist oder die politisch gar nicht so stabil sind oder die sonst noch 20 Jahre die opportunistische Schiene weitergefahren hätten, auf einmal für das in Anführungsstrichen Richtige oder Gerechte. Gar nicht, weil man die überzeugt hat. Man muss die überhaupt nicht überzeugen. Man muss sich überhaupt nicht mit denen an einen Tisch setzen und die niederargumentieren. Man muss ihnen einfach sozusagen nur zeigen, was auf der anderen Seite sonst auf sie wartet, an Druck und an Protest. So, und dann hat die Berlinale die AfD-PolitikerInnen einfach wieder ausgeladen. Und die Welt ist nicht explodiert, die Berlinale hat wunderbar funktioniert und die Berlinale bekommt weiterhin Geld. Das heißt, diese ganzen Argumente vorher, warum man das nicht machen kann und ne, das haben wir schon immer so gemacht, die verpuffen dann. Und ich glaube, das kennt jeder von uns aus dem Privaten oder auch aus dem Arbeitsumfeld, dass am Anfang, wenn man versucht, was zu verändern, sind erstmal die Barrieren hoch. So, das ist einfach menschlich und ist auch ein bisschen deutsch, ehrlich gesagt. Aber wenn man dann zeigt, so, ey, eigentlich ist es gar nicht so schwer, das mal zu ändern. Es ist gerecht, es ist richtig und es gibt einen Weg, es gibt einen praktikablen Weg. Helft uns doch dabei. Dann gibt es so einen Kipppunkt und dann wollen alle von Anfang an eh schon gewusst haben. Und dann redet auf einmal keiner mehr drüber und die Sache ist geklärt. Und so funktioniert Protest. Viel komplexer ist es gar nicht.
Ich würde so gerne nochmal über den Arbeitsplatz sprechen.
Weil, ja, gerne. Da waren wir jetzt schon mehrmals.
Weil das, glaube ich, lange so war, dass es sich auch, dass es auch gemütlich war und irgendwie Arbeit und Politisches ist getrennt. Und ich frage mich, inwieweit das tragbar ist und wie du das so grundsätzlich siehst.
Das ist eine sehr interessante Frage. Sehr ambivalent. Also, es gibt ja im Groben und Ganzen zwei Argumentationslinien, glaube ich. Die eine Seite sagt, das Schöne an der Demokratie ist ja auch, niemand muss müssen. So, niemand sollte sich verhalten müssen, niemand sollte protestieren oder auch wählen müssen. Es gibt ja nicht mal eine Wahlpflicht, das ist nur ein Wahlrecht. So, ich kann mich, und das ist ein sehr hohes Gut und ich finde das auch schützenswert, komplett raushalten aus diesem ganzen Politikgraben. Alles, was mit Gesellschaft zu tun hat. Völlig egal. Kann einfach zu Hause sitzen und mein Ding machen. So, und so, finde ich, sollte auch in einem professionellen Kontext niemand gezwungen werden. Und Zwang kann auch sehr subtil sein. Also schon wenn der Chef oder die Chefin eine E-Mail schreibt und sagt, hey, am Freitag gehen wir alle protestieren, kommt doch mit. Natürlich die Leute, die sagen, so, ich habe keine Lust einfach oder ich teile das Anliegen nicht oder ich finde den Protest blöd oder ich mache da lieber was anderes. Natürlich spüren die einen unterbewussten mindestens oder einen subtilen Zwang. Es ist genau das Gleiche mit Betriebsfeiern oder was auch immer. Also das weiß man ja, dass solche Gruppendynamiken nicht explizit ausgesprochen werden müssen, um zu wirken. Deswegen sollte man da, finde ich, schon auch vorsichtig sein. Die andere Argumentationslinie, die ich zunehmend wichtig finde, ist, dass momentan leider, ich würde es auch gerne erinnern, politisch auf zwei Arten sehr viel auf dem Spiel steht. Nämlich einerseits ökologisch durch die Klimakrise und andererseits demokratisch durch den Rechtsextremismus. Und wenn wir da nicht verdammt aufpassen und was dagegen tun, dann wird es morgen die Bedingungen, in denen so ein Unternehmen überhaupt bestehen und wirtschaften und Arbeitsplätze bieten kann und so weiter und so fort, nicht mehr geben oder sie werden stark verschlechtert. Wenn die AfD wirklich in Deutschland an die Macht kommt, dann wird es für die Wirtschaft extrem schwierig und dann werden sehr viele Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund extreme Probleme kriegen und die fehlen den Unternehmen und es ist eine riesige Tragödie und es darf auf gar keinen Fall passieren. Also sozusagen aus der reinen wirtschaftlichen, egoistischen Logik eines Unternehmens sollte man etwas dagegen tun. Und da könnte ich jetzt noch eine Stunde darüber reden, warum die AfD eine Katastrophe für jedes Unternehmen in Deutschland wäre. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und mit der Klimakrise genauso. Wenn wir keine stabile Ökologie mehr haben, dann wird die Wirtschaft extrem leiden. Allein schon, weil es wahnsinnig viel Geld kostet, sich dagegen zu versichern und dagegen mit den Schäden und so weiter. Aber weil Wirtschaft Und die Art des, der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie haben, die fußt auf Stabilität und die fußt auf Ausgleich. Und die fußt darauf, dass wir eine gesunde Volkswirtschaft haben, dass wir auch mal umverteilen können, dass wir auch mal retten können, dass wir Leute auffangen können, denen es schlecht geht und so weiter und so fort. Also die fußt auch auf Fairness und auf Dialog. Sonst würde das alles nicht so funktionieren. Und das ist genau das, was bedroht. Insofern könnte man auch argumentieren, fast jedes Unternehmen in Deutschland hat ein großes Interesse daran, jetzt sozusagen auch sich dem Protest anzuschließen. So. Da muss, glaube ich, jeder Mensch, der in einem Unternehmen arbeitet, und jedes Unternehmen und jede Unternehmensführung so ihre eigene Linie finden. Was ich glaube aber unterm Strich, was nicht mehr geht, ist, sich so komplett rauszuhalten und so zu tun, als hätte man mit diesem ganzen Gesamtsystem Gesellschaft und Politik ja nichts zu tun. Mhm. Unternehmen sind wichtig, Wirtschaft ist unheimlich wichtig und deswegen haben sie auch große Macht in Deutschland. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht, finde ich. Manchmal benutzen sie die gut, manchmal nicht so gut. Aber für viele Leute ist ja Arbeit nicht nur der Ort, wo sie Geld verdienen, sondern auch sehr sinnstiftend und Teil ihrer Identität so. Und ich hoffe doch, dass für die meisten Leute in diesem Land Sinn und Identität immer noch mit Demokratie und Fairness und Menschenfreundlichkeit und nicht Feindlichkeit zu tun hat. Und deswegen finde ich, sollte in der Sphäre Unternehmen und Wirtschaft, sollten diese Werte nicht nur besprochen und hochgehängt werden, sondern schon auch gelebt. Mhm. Und wir befinden uns aber, glaube ich, erst am Anfang der Diskussion, was bedeutet das denn jetzt konkret? Ne? Weil natürlich ist es im Geschäftsleben nochmal ein bisschen anders als jetzt vielleicht bei der Berlinale, wo man zum Beispiel AfD-Leute, wenn man sagen würde, okay, wir grenzen die jetzt aus, wir machen mit denen keine Geschäfte mehr. Was bedeutet das konkret? Ne? Also ist die eine Frage, darf man sie sozusagen so diskriminieren? Sollte man sie so diskriminieren? Schießt es übers Ziel hinaus? Da bin ich vielleicht auch nicht der Richtige, das zu diskutieren. Was ich aber finde, ist, dass diese Diskussion jetzt anfangen muss. Mhm. Weil wenn ich auf LinkedIn schaue, dann sehe ich zwar super viele Posts, ja, wir gehen jetzt demonstrieren und die AfD ist blöd, aber was das für die eigene Arbeitsrealität eigentlich bedeutet, die sogenannte antifaschistische Praxis, wenn man jetzt mal ein großes Wort benutzen will, dass ich wirklich aktiv gegen den wiedererstarkenden Faschismus agiere und nicht nur reagiere, das steckt ja gerade noch in den Kinderschuhen.
Und ist vielleicht auch ein ganz interessanter oder ein Hebel dafür ist vielleicht auch der Protest im Kleinen. Also nicht das, was wir vielleicht so primär damit verbinden, auf die Straße zu gehen, sondern würdest du sagen, dass Protest auch einfach in Unterhaltung vielleicht auch mit dem eher AfD-nahen Kollegen eben auch stattfindet?
Absolut. Und ich glaube, wir haben da, und das versuche ich im Buch auch so ein bisschen aufzubrechen, wir haben da ein sehr eindimensionales Verständnis von Protest. Wir betrachten Protest also erstens oft so als Sprint, dabei ist es ein Marathon oder eher ein Zehnkampf inklusive Marathon. Es sind immer sehr viele verschiedene Schlachten, die man dann schlagen muss, sehr viele verschiedene Taktiken und dann scheitert man und dann ist wieder das und dann muss man juristisch gegen was vorgehen. Das gibt dann wieder Mobilisierung und dann hat man wieder gute Presseartikel. Also es ist immer eine vieldisziplinäre Aktion. Und wir sehen Protest sehr transaktional, kann man sagen. Also ich investiere Zeit, ich investiere irgendwie auf die Straße gehen und dann kriege ich was dafür. So funktioniert es auch nicht. Das ist alles indirekter. Und wir übersehen die Dinge, die wir nicht direkt sehen können. Nämlich zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, wie funktioniert eigentlich Überzeugung und wie lassen sich Leute beeindruckend? Und jetzt muss ich doch am Ende eine Studie zitieren. Ich habe versucht, ohne auszukommen, aber es gibt eine sehr gute Studie aus Italien, die sich genau gefragt hat, was bringen Massenproteste gegen Rechtsextremismus? Was bringt es? Wenn die Leute, die eh schon überzeugt sind, auf die Straße gehen, lassen sich wirklich Leute davon überzeugen, dass Menschen demonstrieren gegen zum Beispiel eine Partei. Da in Italien in dem Fall 2020 war es die Lega Nord von Matteo Salvini, den man vielleicht kennen könnte. Und man hat sehr genau untersucht, lokal, wo die Leute demonstrieren gegangen sind und wo sie nicht demonstrieren gegangen sind und was das mit den Wahlergebnissen gemacht hat. Und die Ergebnisse sind absolut eindeutig. Das ist eine sehr genaue sozialempirische Studie mit viel Statistik und Gleichungen, die ich auch nicht verstehe. Aber es ist kein Hokuspokus, sondern man konnte das auch alle unschärfen und alle Korrelationen rausrechnen. Wo demonstriert wurde gegen die Rechtsextremen, haben sie bis zu 4 Prozentpunkte verloren. In den Wahlen, die dann gefolgt sind. Wo man nicht demonstriert hat, waren die Rechtsextremen stärker. Und es gibt auch, man kann das erklären, woran das liegt. Und das meine ich mit diesen eher diffusen, nicht so klar sichtbaren Überzeugungseffekten, weil nämlich als erstes Mal die normative Verletzung, rechtsextrem zu wählen, also die sozusagen der moralische Fehler wird nochmal ganz anders klar gemacht, wenn Leute auf die Straße gehen, weil dann merkt man so, als Mensch, der vielleicht rechtsextrem wählen wollte, oh, das sind ja Tausende, die sind nicht einverstanden. Hm, dann mache ich vielleicht gerade was falsch. So, das ist der erste Effekt. Der zweite Effekt ist, die Programmatik der rechtsextremen Partei wird viel klarer gemacht durch Protest, was ja oft auch, wird ja gar nicht darüber redet, was bedeuten die? So, ne, was passiert dann eigentlich morgen, wenn die an die Macht kommen? Und es wird klar gemacht, die Mehrheit ist dagegen. Das heißt, deine Stimme könnte verschenkt sein, wenn du eine Partei wählst, die am Ende zwar 20-25% bekommt, aber keine Koalitionsoptionen hat. So, da könnte man jetzt noch viele Gründe mehr aufzählen. Was ich damit sagen will mit diesem Beispiel, und ich hoffe, das Gleiche wird in Deutschland passieren, wenn wir bis zur Wahl durchhalten mit diesen Protesten und die AfD verliert dann signifikant, dass es nicht immer so wie in so einem Computerspiel darum geht, eine Aufgabe zu erfüllen oder einen Endgegner zu besiegen. In dem Fall den Neonazi zu überzeugen oder den AfDler zu überzeugen oder den Rechtspopulisten zu überzeugen, so, ne, der wie so ein böser Dämon irgendwo da draußen irgendwo rumläuft und dann protestieren werden und dann hört er auf damit. So funktioniert Politik nicht und Protest nicht, sondern es gibt ganz, ganz viele Leute dazwischen, die sind unsicher, die spielen mit dem Gedanken, die zu wählen, die haben die vielleicht einmal gewählt und die überdenken vielleicht wieder drüber nach und die kriegt man, nur die sitzen nicht irgendwie in der Talkshow und die schreiben keine Zeitungsartikel und die sind nicht auf dem Parteitag. Das heißt, da kann man schwerer sehen, ob Protest erfolgreich ist. Wir haben aber ja zum Beispiel nach den Massenprotesten jetzt auch schon gesehen, dass die Umfragewerte der AfD sinken. Also wir sehen diese diffusen Überzeugungseffekte, die funktionieren. Und wir müssen sozusagen, deswegen habe ich vorhin gesagt, das Protest ist immer eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir müssen einfach hoffen, dass es an uns lag. So, und wir müssen da einen gewissen Zweckoptimismus einführen, weil sonst können wir aufgeben. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht.
Und ich finde den Kontext von Arbeit auch deshalb so interessant, weil wir eben ja an so vielen Stellen institutionell sehr viel wahrscheinlicher auf Leute treffen, die nicht in unseren Kreisen ohnehin unterwegs sind. Und deswegen eben dieser Diskurs, den wir da haben, im Zweifelsfall nochmal eine ganz andere Wirkung hat, weil halt Leute aufeinandertreffen, wenn die das schaffen, sich gut zuzuhören und zu verstehen, bist du dir vielleicht noch unsicher oder was bewegt dich oder warum bist du vielleicht unzufrieden und wir kommen in ein Gespräch, dann entsteht ja das, was wir brauchen, damit wir diese Prinzipien von Fairness und auch einfach so einer Form, ich nenne es jetzt mal einfach Menschlichkeit haben. Mhm. Und das, glaube ich, stärkt Demokratie auch nochmal auf einer anderen Ebene und kann eben eine subtilere Form des Protests sein, wenn ich einfach sensibilisiert dafür bin. Das ist ein Thema. Und diese Gespräche, die ich führe, gibt es vielleicht KollegInnen, bei denen bringt das vielleicht nicht mehr so viel. Ja. Aber es gibt aber auch welche, die sind vielleicht noch unentschlossen und die fühlen sich, mit denen macht das was, wenn wir ins Gespräch kommen und mir absolut. Ja auch. Ne? Und da haben absolut. Wir eben,
die sind in der Mehrheit.
Ja.
Die sind in der Mehrheit. Ja. Man denkt immer, die anderen, die man nicht mehr erreichen kann, sind in der Mehrheit. Das stimmt nicht. Die Mehrheit ist eigentlich noch zu überzeugen und die hört sehr genau zu. Da sollte man immer von sich selber ausgehen. Wenn man sich politisch unsicher ist, dann hat man hier die Ohren weit auf für Argumente auf die eine oder andere Seite. Man sagt so, die sind jetzt dafür oder dagegen, aber sie hat ja eigentlich immer einen Plan. Warum ist die jetzt dagegen, wo ich jetzt gerade dafür bin? Also Menschen sind sehr, sehr sensibel und lassen sich dann doch mehr beeinflussen, als man denkt. Und am Arbeitsplatz, warum nicht? Also überall. Ja,
weil es aber auch so, es ist als institutionelles Konstrukt einfach total spannend. Und ich wünsche mir, dass wir das ein bisschen mehr auf dem Radar haben, weil die Arbeitswelt so ein bisschen langweilig auch also erscheint. Absolut. Aber es ist eben, glaube ich, ein riesiger Hebel. Und wenn sich Menschen, vor allem diejenigen, die diesen Raum eröffnen und ja auch halten, weil es ihre Organisation ist oder weil sie sehr viel Verantwortung da tragen, dafür sensibilisiert sind, dann ist das, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Hebel zusätzlich zu all den anderen Dingen, die eh schon stattfinden, weil da ja schon ganz viel passiert auch im Zweifelsfall und ich glaube, es ist spannend, wie wir das in Zukunft gestalten können. Unsere Zeit ist leider um. Darf ich nochmal schnell ein paar Worte loskommen?
Ich sage nichts.
Ja. Nein. Ein Satz noch. Wenn du noch, was möchtest du noch loswerden?
Ich wollte gerade sagen, dass ich hoffe, dass die Werte, die einen guten Arbeitsplatz ausmachen und ein gutes Unternehmensumfeld, dass es ist ja eigentlich relativ simpel, wenn man die überträgt oder verlängert in andere Umfelder, in Politik, dann hat man ja meistens schon eine relativ stabile Haltung und Leute, die vielleicht darüber nachdenken, jetzt in dem Beispiel zu bleiben, eine Partei zu wählen, die das Gegenteil dieser Werte verkörpert, die an ihrem Arbeitsplatz, nämlich den Parlamenten, gerade dem Bundestag, wirklich so unfair auftritt und so ätzend und so zersetzend wie der schlimmste Kollege, den man jemals hatte, die schlimmste toxische Arbeitsbeziehung aller Zeiten. So, wenn man das sozusagen nebeneinander hält und sagt, aber wir wollen ja eigentlich alle nur gut miteinander auskommen, ich glaube, damit kann man sozusagen schon was erreichen. Wenn Leute vielleicht nachdenken, die AfD zu wählen, kann man sagen, aber willst du wirklich, also diesen Stil, bist du das? Ich glaube nicht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und überhaupt auch für deine und eure tolle Arbeit. Danke dir. Wir verlinken dein Buch in den Shownotes und sollen wir noch irgendwas anderes verlinken?
Gibt's noch? Das Buch und den Podcast.
Den Podcast, ne? Ja, und auch euer gemeinsames Buch, von dem ich schon so häufig gehört habe, es steht ganz oben auf meiner Liste. Erzählende Affen.
Ja, es ist leider sehr dick. Erzählende Affen heißt es, genau. Ja. Wie Geschichten unser Leben bestimmen. Aber ja, das ist dann vielleicht eine gute nächste Lektüre.
Vielen Dank und alles Gute.
Danke dir, dir auch.
Ich hoffe, dass du aus diesem Interview für dich Motivation mitnimmst, Wissen, vielleicht auch so wie ich spannende Erkenntnisse, die dich dazu bewegen, deine eigene Beziehung zu Protest vielleicht auch nochmal anders zu sehen, dich vielleicht auch nochmal anders dafür begeistern, dich den Protesten anzuschließen und vielleicht überhaupt erstmal die Proteste zu finden, denen du dich anschließen möchtest. Und diesem wichtigen, demokratisch, für unsere Demokratie und auch für diese Zukunft so wichtigen Thema Raum zu schenken. Und bin ganz dankbar für diesen Gast und dieses Thema. Und überhaupt danke ich dir, dass du hier zugehört hast, wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, zu den Themen, um die es in der Academy geht, auch zu wöchentlichen Updates hier zum Podcast mit weiterführenden Links und auch den Literaturempfehlungen nochmal. Dann komm einfach in unseren Newsletter female-leadership-academy.de/updates. Findest du auch verlinkt in den Shownotes und dann bleibst du auch per E-Mail auf dem Laufenden. Und jetzt vielen Dank. Eine richtig schöne Woche wünsche ich dir und dann hören wir uns die nächste Woche wieder. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.